siebente Stunde. Nachdem wir das Schiff, dessen Bedeutung euch sicher nimmer fremd sein wird, mit seiner greuelhaften Handlungsweise hinreichend betrachtet haben, so wollen wir dasselbe verlassend einen Vorsprung machen und das viernamige Land, welches nach eurer Bestimmung zwischen dem 131. und 171. Grade östlicher Länge, wie auch zwischen dem 10. und 30. Grade südlicher Breite liegt, ein wenig zum Voraus in den Augenschein nehmen. Denn solches ist all hier für euch notwendig, weil ihr mit der Beschaffenheit, Einteilung, wie auch mit den klimatischen Verhältnissen daselbst noch am wenigsten vertraut seid. Und so sehet denn her auf diese euch wohlbekannte Tafel. Das Land, das sich euch darstellt, seht es nur gut an, ist das eigentliche Australien, Südindien, Ozeanien und Polynesien. Seht den südlichen Teil dieses Landes, wie er noch aus unübersehbaren Pfützen und Morästen besteht, in welchen, so ihr eure Blicke recht schärfen wollet, ihr eine zahllose Menge von giftigen Ungeheuern und allerlei Geschmeiß entdecken werdet, und seht wieder weiter südlich eine Menge Korallen, Ringinseln, sich fast bis zur Südpolregion fortziehen, aus welcher Ursache die südliche Küste dieses Landes nicht umfahren werden kann, wie es auch zu Lande eine Unmöglichkeit ist. Diese südliche Küste, die eigentlich keine Küste ist, zu erreichen und ihre Beschaffenheit zu erforschen. Welche Bekanntschaft darob noch umso schwerer zu machen ist, da dieses Land meistens aus unabsehbaren Ebenen besteht, welche nur hier und da mit kleinen, unbedeutenden Hügeln unterbrochen werden. Denn bedeutende Berge gibt es in diesem Lande durchaus nicht, bis auf einige Korallen- und Schieferfelsen an den Küsten. Dieses bisher bekannte Land hat in seinem Kontinente einen Flächenraum von beinahe 200.000 Quadratmeilen, auf welchem Flächenraume bei 2 Millionen und etliche 60.000 Menschen wohnen. Die bewohnbaren Ländereien befinden sich meistens an der Ostküste, welche euch auch schon mehr oder weniger bekannt sein dürften, als zum Beispiel die Ländereien unter den Namen Carpentaria, Aremesland, Witzland, Edelsland, Eintrachtland, Leuwiesland, Reutzland, Flindersland, Baudingsland, Granzland und noch einige weniger bekannte Namen, an denen freilich nichts gelegen ist. An dieser östlichen Küste befindet sich ein Landungsplatz unter dem Namen Botany Bay, an welchem Orte schon seit einem Verlaufe von kaum 10 Jahren bis auf den gegenwärtigen Augenblick bei 170.000 Verbrecher von den Engländern ausgeschifft und von da in die verschiedenen Ländereien verteilt werden. Aber nicht allein diese östliche Küste hat eine solche Bestimmung, sondern auch im Westen werden jetzt beinahe vorzugsweise Deportierte ausgeschifft. Da seht einen Fluss, der sich da hier in das Meer ergießt. Es ist der so benannte Schwanenfluss. Und an seinen Ufern seht ihr auch eine ziemliche Stadt erbaut, von welcher aus nun eine Kolonisierung durch dahin gebrachte Verbrecher bewerkstelligt wird. Aber mit viel schlechterem Erfolge denn auf der Ostküste. Denn hierher werden gewöhnlich nur die allerschlechtesten Spitzbuben Englands gegen eine Kontreprise der Holl- und Niederländer, denen diese Küste gehört, verkauft, um da hier die höchst unwirtbare Gegend zu kultivieren. Auf der Ostküste ist längere Zeit schon, nämlich auf Botany Bay, eine Stadt erbaut, sie wird Sydney genannt, wie die ganze Küste Neu-Süd-Wales. Merket euch aber für jetzt nur den westlichen Punkt, denn nachdem wir unser Schiff werden in Botany Bay landen sehen, wollen wir uns hierher verfügen, allwo die Menschenmarterei ums Undenkliche ärger ist als auf der Ostküste. Bevor wir aber diese Hauptspektakel in Augenschein nehmen wollen, will ich euch noch mit dem Lande selbst näher vertraut machen, damit ihr euch dann desto leichter einen wirklichen Begriff machen könnet, was das heißt und sagen will, entweder schuldig oder wohl gar unschuldig als Deportierter dahin gebracht zu werden. Nun, seht her, wie es aussieht im Inneren des Landes. Ihr meinet, diese unabsehbaren Gefilde für euer Auge sind nichts als lauter Gebüschwälder? Oh nein, sage ich, es ist das Gras. Und muss es euch nicht wundern, wenn ihr da stellenweise 3 bis 4 Mann hohes Gras erblicket? Es gleicht dieses Gras dem sogenannten Seerohre und ist auf keine andere Weise auszurotten, als wenn es trocken geworden ist durchs Feuer. Das Feuer muss aber zu einer Zeit angezündet werden, wenn von Norden Winde wehen. Denn Winde aus dem Süden ersticken das Feuer. Ihr möchtet sicher auch einen Baumwald sehen, allein solche Wälder gibt es hier nur sehr wenige. Und die Bäume, die da besonders gegen die südlicheren Regionen wachsen, sind oft kaum so groß und hoch als manches Gras und bringen sehr wenig genießbare Früchte zum Vorscheine. In dem nördlichen Teile, wie auch an der östlichen Küste, gibt es freilich schon häufig anderartige Anpflanzungen, welche aber samt und sämtlich nicht gar wohl fortkommen und verändern nach und nach auch merklich ihre Natur. Und so werden die Birnen oft ganz holzig und an dem Stiele breiter, denn an der Krone. Den Kirschen wachsen die Steinkerne oft auswendig an der Haut und die Frucht selbst wird wässerig. Und dergleichen euch vielleicht sonderbar klingende Veränderungen erleiden noch verschiedene andere Anpflanzungen. Am besten kommen noch die euch noch wenig bekannten Schlangennüsse fort, wie auch an der nördlichen Küste Kokosnüsse, indianische Feigen, das sogenannte Johannesbrot und eine Art Melonenpflaumen. Es muss aber viele Sorgfalt getragen werden, dass die gewissen Schlangennüsse nicht von einem gewissen roten Insekte angestochen werden. Fällt dann eine solche angestochene Nuss in die Erde, so wird eine Afterpflanze von höchst giftiger Art aus ihr, welche noch um 10-facher ärger ist, denn der sogenannte Bohonupas. Denn wie sie nur ein Schuh hoch ihre Blätter über die Erde getrieben hat, so haben diese Blätter eine so heftige, verheerende Giftausdünstung, dass sie nicht nur alle Tiere und Menschen, die sich ihnen nahen, töten, sondern sie richten auch oft in einem Umkreise von einer Stunde unter den Pflanzen eine so heftige Verheerung an, dass in kurzer Zeit nicht einmal eine Steinmoospflanze fortkommt, sondern es verdorrt alles und wird zu einer Art Asche. Das Glück ist bei dieser Pflanze noch das, dass sie nicht über ein halbes Jahr vegetiert, sondern mit dem Winter also bald wieder verdirbt und somit unschädlich wird. Und da wir nun die Pflanzenwelt ein wenig angeschaut haben, so wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Tiere werfen. Zuerst seht, wie die Luft wimmelt von großen weißen Adlern, die an Kraft und Behendigkeit alles in ihrer Art weit übertreffen. Ihre Raubgierde ist besonders zur Winterszeit so groß, dass sie mehr im Innern des Landes die Menschen gleich fliegenden Wölfen anfallen. Nebst ihnen gibt's noch eine andere Gattung bösartiger Vögel, welche fast das Aussehen von einem Strauße haben. Sie haben statt der Federn Haare und haben einige gar keine Flügel, andere aber haben Flügel gleich einer Fledermaus. Diese Vögel haben oft überklafterlange Beine und können mittels denen so schnell laufen, dass es ihnen ein leichtes ist, in einer Stunde 10 Meilen zurückzulegen. Wenn sie ihre Beute erreicht haben, so schlagen sie diese mit einem Beine nieder und machen sich dann über ihre bereitete Mahlzeit. Anderer Heere von kleineren und unschädlicheren Vögeln nicht zu gedenken. Unter anderem ist noch zu bemerken ein vierfüßiges, mit einem starken Schnabel versehenes Säugetier. Vogelwolf wäre sein richtigster Name. Dieses Tier ist in seiner Art grausamer denn jeder Tiger. Was aber den Boden und die Sümpfe betrifft, so ist dieses ein wahres Vaterland von Schlangen aller Art, Eidechsen, darunter sehr viele Gattungen mit Flügeln versehen sind, welche freilich nicht alle giftiger Art, aber doch mehr oder weniger schädlich sind. Im Inneren kommt häufig eine große Art Fledermäuse vor, die sehr giftig sind und haben noch Ärger, denn die Klapperschlange eine betäubende Wirkung in ihrem Blicke, sodass jemand, der eine solche Fledermaus ins Auge gefasst hat, sobald wie von einem starken Getränke betäubt zur Erde fällt. Und wenn ihm niemand zu Hilfe kommt und die hinzuflatternde Fledermaus erlegt, ihm diese sobald den letzten Blutstropfen aussaugt und dann gesättigt, hellpfeifend davonfliegt. Was das Klima aber anbelangt, so ist dieses ein wahres Chamäleon, denn außer einigen östlichen und nördlichen Gegenden ist dasselbe so veränderlich, dass in manchen Gegenden jemand an einem Tage alle 5 Zonen zu kosten bekommt. Warum alles dieses hier so sonderbar gestaltet ist, wird euch zu seiner Zeit schon bekannt gegeben werden. Aber so viel könnet ihr euch im Voraus merken, dass ich mit gewissen Ländern der Erde ganz andere Zwecke verbunden habe, als dass sie von der schändlichen Habsucht der Menschen sollten vor der Zeit genotzüchtiget werden. So aber die Menschen in ihrer Tollheit vor der Zeit dringen in Länder, die noch nicht reif geworden sind, so geschieht es ihnen ja recht, wenn es ihnen ergeht wie verwahrlosten Kindern, die da unreifes Obst und giftige Beeren verzehren. Jedoch, wie schon gesagt, bei einer nächsten Gelegenheit wird euch davon mehreres kundgegeben werden. Und nun seht, während der Zeit wir uns so in diesem Lande herumgetummelt haben, hat das euch schon bekannte Schiff in dem Hafen von Botamibai seine Anker geworfen. Und nun seht, da ist es schon. Denn wenn man alles in einem Bilde vor sich hat, braucht man keine lange Reise, um an bestimmten Orte zu sein. Nun seht nur recht genau, ich spreche wieder das Epheta und seht, das Schiff ist schon wieder bis zum Grunde durchsichtig geworden. Vor allem anderen seht, unsere Holde gleichsam Gemahlin recht genau an. Seht, wie schwach sie ist, da sie sich kaum von ihrem Sitze zu erheben vermag. Nun geht ein wenig in das Kabinett des Kapitäns, seht, wie da schon drei Kolonisten mit demselben die Listen durchmustern, und zwar in Gegenwart des dortigen Gouverneurs. Nun seht, 20 sind durchgestrichen, darunter auch unser Alte sich befindet. Aber unsere Holde ist nicht ausgestrichen. Seht, nun werden sie, nämlich die Listen, von dem Gouverneur und den Kolonisten unterschrieben und bestätigt, und die gefangenen Wärter verfügen sich nun hinab, machen die Gefesselten frei, nachdem sie ihnen die Hände an den Rücken zusammenbinden, und treiben sie so gestaltet hinauf auf das Verdeck des Schiffes. Nun seht, diese gefangenen Wärter treten nun auch in das Gemach unserer Schönen, verkünden ihr Los, berauben sie der Kleider und binden der darüber in verzweifelnde Ohnmacht gesunkenen ebenfalls die Hände auf den Rücken und schleppen sie zu den anderen hinauf aufs Verdeck. Seht, wie sie hier vor ihrem vermeintlichen Gemahl niederfällt und denselben bittet mit aller Macht und Kraft, die einem weiblichen Herzen nur möglich ist, und ihm alles Mögliche vorstellt, wie unschuldig sie auf diesen Schreckensort verurteilt wurde und wie schändlich er ihr Unglück benützt hatte, sie, die so rein wie die Sonne war, zu benützen Ärger, denn eine englische Matrosen-Bordellshure. Seht hin und nehmet euch ein Beispiel von einem Menschen, der sich zur christlichen Religion bekennt. Seht, wie er großherrlich dem Gefangenenwärter befiehlt, der schreienden Bestie den Mund zu stopfen. Und sie, so sie nicht wie die anderen ganz ruhig sich verhalte, also gleich mit 30 Peitschenhieben zu belegen. Allein seht her die Wirkung ihrer Bitte, seht, wie sie zwei Schergen an den kleineren Mast mit einem Stricke anbinden, über die Brust und über die Füße, und seht, wie schändlich grausam die arme Unglückliche von dem gefangenen Züchter ungezählt gepeitscht wird. Nun seht, nachdem ihre Füße ganz von oben bis unten mit der scharfen Peitsche zerhauen sind, wird sie losgelöst und also gleich mit den anderen Verbrechern auf Stricken über Bord in kleinere Fahrzeuge gelassen und also blutend ans unglückliche Land gebracht und sogleich zur Verfügung dem betreffenden Kolonisten vom Gouverneure zugeteilt. Meinet ihr, dass man sie alldort in irgendein Spital gebracht hat? Da irret ihr euch. Das Pflaster auf solche Wunden besteht in nichts anderem, als dass eine solche eine halbe Stunde lang sich ins Meer, wo es sehr seicht ist, setzen darf. Das ist die berühmte Heilart dort zu Lande. Es hilft zwar, aber denket euch den brennenden Schmerz, besonders bei einem so reizbaren Mädchen. Nun, hier sind wir fertig. Wir wollen nur noch einen kleinen Blick machen, was mit diesen Unglücklichen nun ferner geschieht. Seht, da mehr im Innern ungefähr nach eurer Rechnung 100 Meilen von der Küste, da seht, wie diese Armen mit ihren Werkzeugen unter der Leitung mehrerer Aufseher mit allen den euch von der Beschreibung dieses Landes ein wenig bekannten Übeln kämpfen müssen, wie sie gleichsam zwischen zwei Feuern stehen. Da heißt es wahrlich nach eurem Sprichworte, Vogel friss oder stirb. Was macht sich da ein solcher Hauptkolonist daraus, ob 20 oder 30 seiner meistens noch mit Fesseln belegten Untergebenen von Schlangen verzehrt werden oder ob sie oft in dem klafterhohen Grase in plötzlich durchbrechende Sümpfe versinken oder ob einer oder der andere von den bekannten Adlern angefallen und zerfleischt wird oder wenn zur Ausrottung einer irgendwo aufkeimenden, euch bekannten Giftpflanze noch mehrere zugrunde gehen? Seht, aus allem dem macht sich ein solcher Kolonist wenig oder gar nichts. Denn für sein Haus ist er hinreichend versorgt, auch ohne solche neu hinzugekommenen Arbeiter. Wenn er allenfalls durch solche neue Vortrangs Versuche dem Lande wieder einen bedeutenden Teil abgewinnen kann, so ist es ihm recht. Wenn aber solches durch alle die grausamen Versuche fehlschlägt, so macht er sich auch nichts daraus, denn er ist, wie er selbst sagt, ohnehin versorgt. Ihr werdet vielleicht meinen, dass so diese Verbrecher ein neues Stück Landes urbar gemacht haben, dasselbe werde dann vielleicht einem oder dem anderen zum zinsbaren Eigentum eingeräumt? Oh nein, sage ich, ein solcher Kolonist benutzt das Land zu ganz anderen Zwecken. Er lässt wohl hier und da Arbeitshütten errichten, aber was immer der Boden trägt, gehört von A bis Z sein. Die Arbeiter haben nichts als die elendeste, kaum genießbare Kost. Und wenn sie manchmal nicht völlig verhungern wollen, fangen sie Schlangen und Eidechsen zusammen, schlagen ihnen die Köpfe weg und braten sie am Strohfeuer und verzehren dieses Fleisch mit dem größten Appetite. Denn da heißt es wahrlich auch wieder nach eurem Sprichworte, der Hunger ist der beste Koch. Ja, dieser Hunger geht oft bei einigen so weit, dass sie sich nicht einmal die Zeit nehmen, eine solche Schlange zu braten, sondern wenn der Kopf, Haut und Eingeweide abgenommen sind, so wird sie also bald verzehrt. Eine neue Plage für diese Armen ist noch das, dass sie besonders im nördlichen Teile auf Ureinwohner stoßen, welche gute Bogenschützen sind und mit vergifteten Pfeilen sie zurücktreiben. Oder sie nehmen solche gefangen und verzehren sie roh. Seht, solche Annehmlichkeiten ohne Zahl und Maß haben diese Armen hier zu erleiden. Und die Züchtigungen, die sie noch obendrauf von ihren Befehlshabern und Vorstehern empfangen, welche noch weit unmenschlicher sind als wie bei den Nordamerikanern, können hier im Vergleich mit den Landplagen in kein Verhältnis gestellt werden. Und seht, so ist auch unsere Arme schon auch hier bei einer grasabschneiderischen Arbeit, Bei euch ist das Grasmähen eine belustigende Arbeit. Aber da hier haben die Arbeiter mit förmlichen Grasurwäldern zu tun, innerhalb deren undurchdringlichen Dickichten besonders zur Sommerszeit eine Unzahl von gewaltig stechenden Insekten hausen, welche dann über diese nackten Arbeiter dergestalt herfallen, dass nach einigen Tagen nichts mehr zurückbleibt als zusammenhängende Gerippe. Geschieht diese Kultivierung aber im Winter, und zwar durchs Feuer, so geschieht es nicht selten, dass das Feuer oft so gewaltig wird, dass sich die Flammen auf dem Boden oft stundenweit durch das dürre Gras hinwälzen. Und wenn die armen Brandleger nicht schnell genug ihre Flucht ergreifen, so werden sie entweder ganz verbrannt oder doch oft am ganzen Leibe stark Feuer verwundet. Das Ärgste aber ist das, wenn irgend das Feuer erstickte, so müssen dann die armen Brandleger oft stundenlang über solche oft noch glühheiße Asche laufen, um daselbst, wo das Feuer erstickte, dasselbe wieder neu anzufachen. Es ist ihnen zwar wohl gestattet, eine gewisse Art Brettchen an den Fußsohlen anzubinden, aber oft verbrannten diese Brettchen schon im halben Laufe und dann ist es einerlei. Ihre Fußsohlen werden ihnen dem ungeachtet noch gar oft bis zum Bein verbrannt. Andere noch unzähliger Leiden und Krankheiten, die in diesem Lande heimisch sind, nicht zu gedenken. Von der Westküste brauche ich euch nichts mehr zu sagen, als das Einzige, dass es dort noch 10-mal unmenschlicher zugeht als im Osten, aus welchem Grunde die Kolonisierung da selbst sehr schlechte Fortschritte macht. Seht, von allem diesen ist nichts als die schändliche Habsucht der moralischen und sogar christlichen Menschen die Schuld. Dass ich nun solchen Gräueln nicht lange mehr zuzusehen vermag, werdet ihr ohne großes Nachdenken leicht begreifen. Denn wahrlich, die Menschen türmen ihre Sünden bereits bis in den dritten Himmel. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Und somit Amen für heute. Die achte Stunde wird euch noch Größeres und Merkwürdigeres verkündigen.